Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt vom 11. Oktober. Die Predigt dauert etwa 30 Minuten.
Liebe Gemeinde, liebe Gottesdienstbesucher, liebe Freunde, wenn ich sagen darf, Begegnung. Die gegenwärtige Pandemie, die hat uns eigentlich vor Augen gehalten, wie sehr wir Menschen uns immer wieder nach Gemeinschaft und nach Begegnungen segnen. Und wenn wir dann diese traurigen Bilder von den Altenheimen gesehen haben, dann tut es uns weh. Da sind die, ja, diese ältere Bevölkerung, die sind dann weggesperrt quasi von ihren Liebsten. Und sie finden keine richtige Ansprache mehr. Oder es sind die Bilder von den Kinderspielplätzen, gerade uns Eltern, die uns einfach traurig machen, wenn wir sehen, wir dürfen unsere Kinder da nicht hinbringen und sie dürfen da nicht spielen. Oder auch das Verbot von Zusammenkünften, dass wir uns hier in der Gemeinde eigentlich so nicht treffen konnten über mehrere Wochen, vielleicht sogar Monate, ich weiß es gar nicht mehr. Und wie wohltuend war dann auch dieses Picknick im Garten, das wir auch selber mit euch zum Teil miterlebt haben. Oder auch, dass wir wieder mit den Gottesdiensten wie heute auch beginnen konnten. Begegnung. Heute Morgen wollen wir dieses Thema von einer anderen Seite betrachten und an einem Beispiel verstehen, wie sich Gott uns Menschen zuwendet. Er wird um die Begegnung einer Frau mit Jesus gehen. Manche von euch kennen diese Geschichte. Ich glaube, sie ist sehr bekannt. Und wir wollen dann sehen, wie in dieser Begegnung etwas von dieser Zeugniskraft oder Begeisterung sich in dieser Frau entfaltet, sodass sie dann anderen Menschen mehr von Jesus erzählen möchte. Eine Studie von Philipp Bartholomä, er ist Dozent an der FDH Gießen, von 2018 zeigt, wie schwer sich Gemeinden damit tun, nichtchristliche Freunde oder Bekannte in ihre Gemeinde mitzubringen. Fast 50% finden es schwer bis hin zu sehr schwer und nur 22% finden es leicht bis hin zu sehr leicht. Vor kurzem habe ich auch eine Einschätzung gehört, dass mehr als 90% der Christen in westlichen Breitengraden kaum noch Übung darin haben, über ihren Glauben an Jesus zu erzählen. Und wir als Gemeinde und ich selber, wir sind von diesem Trend wahrscheinlich nicht ausgenommen. Und so möchte ich und hoffe, dass, ja, möchte ich in dieser Predigt aufzeigen und hoffe, dass es auch ankommt, wie einladend wir auf Menschen zugehen können und mit ihnen unterwegs sein können. Ganz im Sinne vielleicht unseres Jahresthemas, das ja lautet, in Gottes Liebe zusammenwachsen und einladend von Jesus zu erzählen. Lesen wir nun den ersten Teil des Predigttextes, der auch auf dem Sonntagsblatt abgedruckt ist. Es ist leider ein bisschen klein wahrscheinlich für euch, also da entschuldige ich mich auch, aber es sind halt so Sinnabschnitte in dieser Geschichte, die ich nicht irgendwie noch in mehreren Folien unterteilen wollte. Aber ich hoffe, dass die Geschichte selbst in sich klar ist und wir nicht in die einzelnen Worte hinein müssen. Vers 3 im 4. Kapitel des Johannes-Evangeliums. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sichar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte. Und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Unser Predigttext bringt uns zu einem interessanten Schauplatz. Ein Brunnen in der Nähe eines samaritanischen Dorfes. Wir werden in eine Alltagsszene mit hineingenommen und doch nichts ist gewöhnlich an der sich anbahnenden Begegnung. Wir hören, dass Jesus auf dem Weg nach Galiläa ist. In Judäa, wo er sich in den vergangenen Wochen aufgehalten hatte, wurden die Spannungen zwischen Jesus und der religiösen Elite, den Pharisäern, immer größer. Es ging um die steigende Anhängerschaft, die sich zu Jesus gesellte. Jesus wollte sich dieser Konfrontation mit den Pharisäern nicht stellen. Oder besser gesagt, noch nicht stellen, denn es wird der Tag kommen, an dem sich Jesus von den Pharisäern und auch den anderen Schriftgelehrten und den Juden an die Römer ausliefern ließ. Doch diese Stunde oder Zeit, je nach Übersetzung, ist noch nicht gekommen. Diese Formulierung wird oft in den Evangelien benutzt, um auszudrücken, dass Jesus ganz Herr seiner eigenen Wege ist. Er lässt sich nicht von Menschen treiben oder von äußeren Umständen steuern. Jesus macht sich also ganz bewusst auf den Weg, getrieben vom Willen Gottes. Dabei musste er durch Samarien reisen, teilte uns der Schreiber des Johannesevangeliums mit. Diese kurze Beschreibung könnte eine rein geografische Information darstellen, denn in der Tat zur damaligen Zeit lag zwischen Judäa und Galiläa noch die Region Samaria. Reisende mussten notwendigermaßen die Route über Samarien nehmen, außer dass sie den Umweg nehmen über eine viel weiter östlich gelegene Strecke, die jenseits des Jordans lag. Und gerade unter den streng religiösen Juden, da gab es einige, die den Weg über Samaria mieden. Die wollten da nicht hingehen, weil sie sich durch den Umgang mit Samaritanern verunreinigen würden. Jesus hatte also die Wahl gehabt zwischen der Route über Samaria und einem Weg, der östlich des Jordans liegt. Daher scheint das Wort musste nahezulegen, dass Jesus beim Einschlagen des Weges über Samaria Gottes Willen folgte. Sich quasi genötigt fühlte, diesen Weg im Vertrauen, ja, Weg zu nehmen, im Vertrauen, dass Gott damit etwas vorhatte. Wer sind diese Samaritaner, an denen die Juden Anstoß nahmen? Die Samaritaner waren Nachkommen der israelischen Bewohner des Nordreichs, die sich zur Zeit des Exils mit Leuten aus den verschiedensten Gegenden des Assyrischen Reiches vermischt hatten. Obwohl sich die Samaritaner weiterhin auf die 5 Bücher Moses als Grundlage ihres Glaubens beriefen, entstand eine bis ins neutestamentliche Zeitalter hineinreichende Feindschaft zwischen Juden und Samaritanern. Und auf die Begegnung Jesus mit genau solch einer Person aus Samaria, einer samaritanischen Frau, spitzt sich nun unsere Geschichte zu. Die Ortsangabe Jakobsbrunnen verweist auf den gemeinsamen Ursprung von Samaritanern und Juden. Ja, in ihrem Stammvater Jakob. Und dieser bekam in seinem späteren Leben von Gott den Namen Israel verliehen und wurde damit zum Geburtsvater dieses auch heute noch besonderen Volkes. Trotz der späteren Teilung der 12 Stämme in das Nordreich Samaria und den 10 Stämme, ja, das ist eigentlich das 10-Stämme-Reich im Norden, Samaria, und diesem Südreich Juda. Trotzdem war dieser Stammvater über die Jahrhunderte immer noch das Verbindende zwischen diesen beiden Völkern. Hineingezoomt in den Schauplatz zeigt uns Johannes zuerst einen völlig menschlichen Jesus. Wir nehmen Jesu Müdigkeit wahr und so waren die Begleiter auch. Dann alleine losgegangen, um Verpflegung in der naheliegenden Ortschaft zu besorgen. Als sich die Samaritanerin dem Brunnen näherte, nahm Jesus die Gelegenheit beim Schopf und bat sie um etwas zu trinken. Eigentlich selbstverständlich in nahöstlichen Kulturen, in denen das Miteinander gepflegt wird oder großgeschrieben wird. Doch die Frau hatte dies nicht erwartet und weist darauf hin, dass sich Juden eigentlich nicht mit Samaritanern abgeben. Um das Spannungsfeld nachvollziehen zu können, müssten wir nach Analogien suchen, die unser Leben hier in Deutschland prägen. Wer sind die Menschen, die wir meiden und die doch aus Gottes Sicht von ihm geliebte und gesuchte Menschen sind? Ich stelle mir eine Bank vor, denn ich glaube, ja, Brunnen gibt es nicht mehr ganz so viel. Ich weiß nicht, ob es da in Altperlach noch einen gibt. Ja, es gibt, glaube ich, noch da in dem Wohnring noch so eine Art Brunnen. Aber wenn wir uns mal eine Bank vorstellen würden, welche Bank würden wir meiden oder von welcher Bank würden wir uns abkehren, wenn dort eine bestimmte Person sitzt? Ist dies ein ungewöhnlich gekleideter Ausländer? Ist es eine Frau mit Vollverschleierung, ein Punker mit Irokesenhaarschnitt oder vielleicht nur eine Familie mit vielen lauten Kindern, die nerven könnten? Ja, ich weiß, es sind so diese üblichen Klischees, die ich hier bediene, aber ich möchte aufzeigen, dass hinter jedem dieser Gesichter eine ganz besondere Geschichte steckt und Gott uns einlädt, herauszufinden, wie er sich diesem Menschen zuwenden möchte. Auch uns heute, heute Morgen hier in diesem Gottesdienst. Jesus ist dabei nicht der wirklichkeitsfremde oder unnahbare Übermensch, der unsere Lebenserfahrung nicht teilt oder nachvollziehen kann. Der allzu menschliche Zug Jesu, nach solch einer anstrengenden Reise Durst zu haben, besonders zu der Mittagszeit, gibt uns einen Hinweis, wie wir selber auf Menschen zugehen können. Und das ist ganz einfach, ein Bedürfnis zu zeigen oder ganz einfach um Hilfe zu bitten. Ich habe die vielen Jahre, die ich in Asien gelebt habe, festgestellt, dass ein um Hilfe bitten ein vielversprechender Weg in die Häuser der Menschen ist. Und oft ist es ja eher andersrum und wir möchten eher selber unsere Hilfe anbieten. Versuchen wir es doch einmal andersherum. Bitten wir Gott im angebrochenen Monat, also jetzt hier im Oktober, einfach mal, machen wir mal so ein Experiment. Bitten wir ihn darum, dass er uns Gelegenheiten zeigt, in denen wir Hilfe brauchen oder vielleicht sogar eine Not entsteht. Das soll jetzt nichts Schlimmes sein. Ja, aber etwas, wo wir irgendwie merken, wir brauchen Hilfe. Und bitten wir dann auch Gott, dass er uns dann Menschen zeigt, die wir eigentlich nicht um Hilfe in dieser Notlage bitten würden. Vielleicht mal nicht den Nahelegenden, den wir ja schon kennen, sondern einfach mal auf andere Leute. Das muss uns Gott natürlich zeigen. Und am Anfang mag das vielleicht ein bisschen Überwindung kosten, also auch mir selber. Ich würde das jetzt nicht einfach machen können. Aber ich bin überzeugt, dass es Wirkung zeigen wird. Nicht nur bei uns Hilfesuchenden, sondern auch bei den Hilfeleistenden. Und im Falle der Samaritanerin war es Wertschätzung für sie als Frau aus dem unbeliebten Volk der Samaritaner. Sie hatte es wahrscheinlich schon lange nicht mehr erlebt, dass sie jemand ohne Vorbehalte ansprach und ihr Bedeutung gab. Und so lesen wir nun weiter. Vers 10. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst, und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat? Er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort: Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Jesus geht eigentlich auf die Frage der Samaritanerin, warum er als Jude sie um Wasser bittet, nicht ein. Im Gegenteil, er versucht ihr zu erklären, warum nicht er auf ihr Wasser angewiesen ist, sondern vielmehr sie auf das Wasser, das er anzubieten hat. Wiederum reagiert die Frau verblüfft. Sie kann den eigentlichen Sinn hinter Jesu Aufforderung, von ihm Wasser zu erbeten, noch nicht verstehen. Äußerlich ist ihre Reaktion völlig nachzuvollziehen. Da saß Jesus am Brunnen ohne die offensichtlich notwendigen Behälter und es ist klar, dass er kein einziges Tröpfchen Wasser aus diesem Brunnen herauf befördern konnte, geschweige denn lebendiges Wasser. War dieser jüdische Reisende doch ein besonderer Mensch? War er sogar mächtiger und größer als ihr verehrter Stammvater Jakob und besitzt einen wasserreichen Brunnen, von dem sie noch nicht gehört hatte? Jesus weist auf die besondere Qualität seines Wassers hin. Es ist nicht lebendiges Wasser im Sinne von frischem oder reinem Wasser, sondern es schafft Leben und wird zu einer Quelle in uns selber, sodass wir nie mehr Mangel haben müssen, bis in Ewigkeit. Und Gott selber ist der Spender dieses lebendigen Wassers. Und diese Gabe Gottes, wie es in Vers 10 steht, wird nun in Jesus, dieser Frau und auch uns zugänglich. Die Samaritanerin beginnt zu ahnen, dass dieses lebendige Wasser ihren existenziellen Durst zu löschen vermag. Sie hat es satt, in dieser Mittagszeit zum Brunnen zu gehen. Wenn es wirklich stimmt, dass dieser jüdische Reisende eine Wunderquelle in ihr schaffen kann, nicht nur irgendeine Wunderquelle, die für all ihre existenziellen Bedürfnisse bis in Ewigkeit aufkommen kann, dann will sie sich darauf einlassen. Sie spürt, dass dieser Mann ihr etwas geben kann, das größer ist als der Brunnen ihres Stammvaters Jakob. Den körperlichen Durst vermag dieser Brunnen ja zu stillen, aber wie ist es mit den anderen Bedürfnissen? Sie spürt die Scham, der sie ausweichen möchte, indem sie erst zur Mittagszeit Wasser vom Brunnen holt und sich damit von den Blicken der Anwohner schützt. Sie steckt in diesem Teufelskreis. Durst, trinken. Dann wieder Durst haben und wieder trinken müssen. Und für eine kurze Zeit lässt der Durst nach, um dann doch wieder nach Wasser zu schreien. Genauso ist es mit unserem Leben. Wir dürsten nach Liebe, nach Erfolg, Anerkennung, Spaß, Gesundheit und vielem mehr. Diesen Lebensdurst versuchen wir dann durch einen Partner, vielleicht durch Geld, durch Urlaub, Karriere, Partys und Sonstigen zu stillen. Und das funktioniert meistens auch für einen Moment, nur um uns anschließend mit neuem Durst auf der Suche nach etwas Neuem zu sehen. Einer anderen, schöneren Freundin vielleicht, eine größere Geldanlage, ein neuer Job mit neuen Aufstiegsmöglichkeiten, noch exotischere Urlaubsziele oder auch nur jedes Wochenende die Sau rauslassen. Diese Wünsche und Sehnsüchte sind eigentlich nur menschlich. Also ich kann sie auch nachvollziehen. Und doch zeigt uns Jesus, dass wir unser Lebensglück nicht von Dingen und Menschen abhängig machen sollen. Unser Lebensdurst kann so nicht gestillt werden. Jesus möchte uns aber noch einen weiteren Schritt weiterführen. Es reicht ihm nicht, dass die Frau ihr Lebensglück bei ihm sucht und auch findet. Lesen wir, wie sich das Gespräch fortsetzt. Geh und rufe deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagt die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Das Gespräch nimmt nun eine weitere Wende und Jesus deckt die vermutlich außerähnliche Beziehung der Samaritanerin mit verschiedenen Männern auf. Was die Verhältnisse der Samaritanerin mit diesen vermeintlichen 5 Männern bedeutete, wird von Kommentatoren und Bibelgelehrten unterschiedlich ausgelegt. Ich versuche mal kurz darauf einzugehen. Als erstes ist hier das wortwörtliche Verständnis anzuführen. Diese Auffassung spricht davon, dass die 5 Männer auf die unmoralischen Lebensverhältnisse der Frau hinweisen. Und wenn ich ehrlich bin, ich weiß nicht, wie es euch geht, waren dies meine ersten Gedanken und vielleicht waren es auch eure. 2 weitere interessante Deutungen knüpfen dann an der symbolischen Bedeutung der Zahl 5 an. Zum einen wurde laut 2. Könige 17, Verse 24 bis 34, das könnte man nochmal nachlesen, nach der Zerstörung des Nordreiches Israels durch die Assyrer 5 fremde Völker in Samaria angesiedelt. Also 5 fremde Völker. Und diese 5 fremden Völker, die brachten auch ihre eigenen Götzen mit sich. Und so gab es dann auch eine Vermischung von ihrem eigenen Glauben mit diesem Götzendienst dieser Assyrervölker. Und das führt zu einer dritten Auslegung. Ein Verständnis, das vom Kirchenlehrer Origenes im 3. Jahrhundert und vom Kirchenvater Hieronymus im 4. Jahrhundert vertreten wird. Die eigentlichen Quellen habe ich nicht gelesen, aber ich habe das gefunden, dass angeblich diese beiden Kirchenlehrer, dass sie von einer Deutung ausgehen, die auch wieder die symbolhafte Bedeutung der Zahl 5 vor sich hat. Dabei habe die Frau die 5 Männer der Tora verlassen, also mit anderen Worten die Wahrheit und Lehre der 5 Bücher Mose aufgegeben, obwohl sie ja von den Samaritanerinnen weiterhin als Wort Gottes anerkannt waren. Wollte Jesus also die moralisch verwerfliche Ehepraxis der Frau herausstellen? Oder wollte Jesus auf die götzendienerische Vergangenheit Samarias hinweisen? Oder war es eine Anspielung darauf, dass die Samaritanerin die Gültigkeit der 5 Bücher Moses als Maßstab für ihr Leben in Frage stellte? Was immer hier richtig ist, bei allen drei Interpretationen wird sichtbar, dass sich die Frau in einem zutiefst unbefriedigenden Verhältnis befindet. Ob nun mit einem Mann außerhalb der Ehe, in der Anbetung von Götzen außerhalb der Anbetung Jahwes, oder dem Anhaften einer Glaubenslehre außerhalb der mosaischen Bücher. Das Aufdecken dieses unbefriedigenden Verhältnisses führt zur nächsten Erkenntnis. Dieser jüdische Reisende kann das in mir verborgen, was eigentlich nur Gott sichtbar ist und erschlossen sein kann, das kann er wahrnehmen. Dieser Mensch muss ein Prophet sein. Ja, Gott sieht auch unser Leben. Er sieht, was wir fühlen, denken und handeln. Und hier geht es nicht mehr nur um unsere Bedürfnisse und Sehnsüchte, hier geht es auch um unsere selbstgestrickten Lebenskonzepte, die so gesehen nicht mit dem richtigen Mann verbunden sind, also nicht mit Jesus. Zum Bild des lebendigen Wassers gesellt sich damit das Bild eines wahren und treuen Bräutigams, der Jesus ist. Und dies führt nun zur Überleitung in einen anderen Aspekt der jüdisch-samaritanischen Auseinandersetzung. Wo ist dieser wahre Bräutigam anzufinden? Oder rein praktisch gefragt, wo befindet sich der wahre Ort der Anbetung? Wir lesen nun in Vers 20 weiter. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte, glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt. Ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit anerkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin es. Die Samaritanerin sucht also Klarstellung, wo sich der richtige Ort der Anbetung befindet. Auf dem Berg Gerizim, dem Zentrum des damaligen samaritanischen Glaubens, oder in Jerusalem, dem Zentrum des jüdischen Glaubens. Ihr religiöses Interesse wurde geweckt und sie erwartet von Jesus, dem Spender des lebendigen Wassers und dem Sehenden ihrer verborgenen Lebensweise, Aufschluss über theologische Wahrheiten. Jesus nimmt sich ihrem Zwiespalt an und hilft ihr zu verstehen, dass es nicht darauf ankommt, wo wir anbeten, sondern was und aus welchem Antrieb und welchem Verständnis. Der Ort selbst wird keine Bedeutung mehr haben. Vielmehr geht es darum, Gott, wo immer wir auch in dieser Welt sind, für seine Rettung anzubeten. Und diese Zeit ist schon gekommen, weil Jesus schon gekommen ist. Jesus, dieser jüdische Rabbi, ist die Erfüllung von Gottes Heilsplan und steht nun vor ihr. Seine Gegenwart hat größere Bedeutung als der Ort unserer Anbetung. Dass es Gott nicht um die richtige Religionsangehörigkeit oder dem Aufsuchen der richtigen religiösen Stätten geht, selbst nicht darum, dass wir hier heute Morgen in dem Gottesdienst sind, auch wenn das etwas ist, was schön ist und auch Gott wohlgefällig ist, aber es kommt nicht im eigentlichen Sinne darauf an. Und wird auch oft in der ganzen Welt eigentlich falsch verstanden. Denn losgelöst davon sucht Gott Anbetende auf allen Erdteilen, die ihn Geist erfüllt und in aller Wahrheit anbeten. Diesen Weg der wahren Anbetung hat Jesus letztendlich freigemacht, als er für unsere Schuld am Kreuz starb. Und alle, die sich die Wahrheit ihrer Schuld eingestehen und Jesus stellvertretenden Tod für sich annehmen, werden vom Heiligen Geist erfüllt. Das ist Gottes Versprechen. Wir haben diese Nähe durch den Heiligen Geist mit dem Vater im Himmel. Und dadurch werden wir zur wahren Anbetung ermächtigt. Noch scheint die Samaritanerin nicht völlig überzeugt zu sein. Noch ist sie in der Wartung des Kommens eines Propheten, den sie nun als Messias, also als einen von Gott Gesalbten bezeichnet. Und dieser soll abschließende Klärung bringen. Die samaritanische Tradition kennt eigentlich nur Moses als einen Propheten an, der auch die alleinige Berufung auf die 5 Bücher Mose als Gottes Wort, an dem die zukünftige Prophetenerwartung im 18. Kapitel des 5. Buches Mose, einige kennen die von euch, könnt ihr auch nachlesen, in Versen 15 bis 18 im 18. Kapitel, dass Mose selbst dort ankündigt, diesen Propheten, der kommen wird. Und bei dessen endzeitlichem Erscheinen, so glauben die Samaritaner, soll echte Gottesverehrung eintreten. Und in diese Messias- oder auch Prophetenerwartung spricht Jesus ein ganz deutliches: Ich bin es. Welch einen Eindruck Jesus auf die Samaritanerin gehabt hat, zeigt das Ende der Geschichte. Ich glaube, als aus Zeitgründen werden wir jetzt nicht mehr bis ins Ende lesen können. Ich würde dazu einladen, dass ihr es nochmal zu Hause macht, vielleicht auch jetzt nochmal kurz durchgeht. Denn es ist schon sehr bewegend, was dann auch noch passiert. Denn trotz manch verbleibender Zweifel fühlt diese Frau, dass in ihr etwas zum Leben erweckt wurde. Und von diesem Gefühl des neuen Lebens gepackt, lässt sie nun alles fallen und rennt in die naheliegende Ortschaft, um andere einzuladen, selber herauszufinden, ob dieser jüdische Reisende der von Gott verheißene Retter ist. Also nur eine Empfehlung, um diese Begeisterung zu erfassen. Wir werden heute nicht mehr darauf zu sprechen kommen. Lest die Geschichte noch weiter. Wir sind heute Morgen einen langen Weg gegangen. Und die Frage stellt sich, mit wem in dieser Geschichte identifizierst du dich am meisten? Würdest du dich als einen Durstenden beschreiben? Ja, ich tue es manchmal. Und dann, wenn ja, in welcher Weise trocknest du gerade aus? Aus welchem Teufelskreis in deinem Leben möchtest du entrinnen? Wo könnte dir Jesus Lebensmut und Hoffnung schenken? Es ist ein erster Schritt, dass wir mit Jesus darüber im Gebet sprechen. Und dass Jesus uns das aufzeigt und uns zeigt, dass er diese Quelle sein möchte oder in uns schaffen möchte, die da herausfinden kann. Und wenn du gerade an diesem Punkt in deinem Leben stehst, dann möchte ich dich einladen, dass du nach dem Gottesdienst einfach auf jemanden aus unserer Gemeinde zugehst, vielleicht auch auf mich, und dass wir darüber reden. Oder würdest du dich eher als einen Suchenden beschreiben, der noch so viele Fragen zum christlichen Glauben hat? Auch das, da kann ich mich drin wiederfinden. Hier kann ich nur die Einladung aussprechen, dir einen Bibelkreis zu suchen, natürlich auch für dich selber die Bibel zu lesen, aber auch ein Bibelkreis, der offen ist, sich mit diesen Fragen, die dich beschäftigen, auseinanderzusetzen. Und ich wünsche dir tiefe Glaubensgespräche bis spät in die Nacht hinein. Oder gehörst du schon zu der Gruppe, die von Jesus begeistert ist? Und die sich nun fragt, wie kann ich denn jetzt diese Menschen finden und ihnen dann einladend von Jesus erzählen, allen einladend von meinem Glauben? Vielleicht können wir dieses Glaubensexperiment machen, das ich schon im ersten Teil erwähnt hatte. In der kommenden Woche dafür beten, dass sich Gelegenheiten ergeben, in denen wir auf Hilfe anderer Mitmenschen angewiesen sind. Und ich bin mir sicher, dass Gott das beantworten wird. Es muss dann nicht immer gleich so was Großes sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dadurch irgendwie auch unser Freundeskreis sich erweitern wird und sich dadurch dann auch Möglichkeiten gibt, immer wieder Zeugnis zu geben. Der französische Gegenwartsphilosoph Luc Ferry oder Ferry spricht bei der deutschen Bevölkerung von einer Spiritualität der Suche. Ich glaube, das zeigt auch, dass wir hier eine gute Gelegenheit haben, unseren Zeitgenossen von dem zu erzählen, der in ihre Lehre oder in unsere Lehre und Unzufriedenheit hineinsprechen möchte, die quasi ausfüllen möchte. Zu erzählen von dem völlig menschlichen Jesus und gleichzeitig lebendigen Gott, der uns, der dich vollständig kennt und versteht und der dir und uns seine Lebenskraft und Freude schenken möchte, die dein Leben auf den Kopf stellen wird, lass uns das wagen, lass uns das annehmen und ihn dann auch weitergeben. Gott helfe uns dabei. Amen.